Podcast-Episode Nummer 100. Da gibt es natürlich etwas Besonderes. Meine Idee war, ich spreche über meine Highlights aus 5 Jahren Weltreise, 56 Länder in 5 Jahren. Aber was sind eigentlich die Highlights? Eine spannende Frage. Und noch spannender ist doch, was interessiert euch? Worüber habe ich vielleicht noch nie gesprochen? Deswegen habe ich eingeladen, stellt mir eure Fragen. Was wollt ihr über meine Weltreise wissen? Und hier in dieser Jubiläumsepisode kommen die Antworten. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Erste Frage, welches Land oder welche Länder haben dich positiv überrascht? Im Begriff Überraschung steckt ja schon drin, dass man vorher entweder gar nichts erwartet hat oder etwas Schlechtes erwartet hat und es dann besser gekommen ist. Und von bekannten Ländern wie Brasilien oder Dominikanische Republik, Peru, da hatte man ja gewisse Bilder im Kopf. Da hat man schon von gehört, aus Medien, aus Filmen und hat dann da hohe Erwartungen. Und die sind oftmals höher gewesen als die Realität. Also Erwartungen wurden oft nicht erreicht. Doch im Umkehrschluss, wo habe ich wenig bis gar nichts erwartet und wo war ich positiv überrascht? Naja, in Ländern, wo ich vorher nie was von gehört hatte. Das ist bekanntlich Paraguay. Paraguay wusste ich lediglich, dass die mal irgendwann bei einer Fußballweltmeisterschaft dabei waren. Ansonsten nie was davon gehört. Ja gut, und dass sie halt steuerfrei sind mit Auslandseinkommen. Und das zweite ist Guatemala. Habe ich ebenfalls nie was von gehört. Wenn ich dir jetzt sage, zeig mir mal auf der Karte, wo Guatemala liegt, beschreib mir das mal. Ich glaube, da wissen wenige, dass es das südliche Nachbarland von Mexiko ist. Und auch in Guatemala bin ich absolut positiv überrascht gewesen, weil das Land vielfältig ist. Eine wundervolle Natur, ein vernünftiges Preisniveau. Ich habe die Menschen freundlich wahrgenommen, leckeres Essen. Also Guatemala ist für mich auf jeden Fall eine weitere Reise wert. Und in Paraguay habe ich mittlerweile bekanntlich meinen Hauptwohnsitz gefunden. Umkehrschluss, gibt es ein Land, wo ich nie wieder hin möchte? Und die Antwort wird einige überraschen. Natürlich waren noch einige Länder dabei, die mir weniger gefallen haben. Dass so der richtig große Flop, die richtig große Enttäuschung ist Uruguay. In Uruguay habe ich nichts gefunden, was mich positiv beeindruckt hätte. Bei dem Preisniveau komme ich mir permanent verarscht vor. Nicht, dass man es sich nicht leisten könnte, aber es ist es einfach nicht wert. Dieselben Dinge kosten ein paar Meter über die Grenze nur noch ein Drittel. Und so macht es einfach keinen Spaß, wenn man sich die ganze Zeit verarscht vorkommt. Es wäre ja nicht mal, dass die Preise im Verhältnis stehen. Schweiz ist auch teuer, aber die haben auch hohe Gehälter, das passt zusammen. In Uruguay dagegen, ja klar ist da der Mindestlohn höher als in anderen Ländern. Aber vom Verhältnis her, da geht's den Uruguayos noch schlechter als in Paraguay und Brasilien, Bolivien, alle anderen Länder. Mag der Grund sein, warum ich die Menschen da auch eher gestresst wahrgenommen habe. Auch von der Landschaft her war das, naja, jetzt auch nicht so viel besser als irgendwo anders. Unterdurchschnittliche Strände. Das Einzige, was ich Positives über Uruguay sagen kann, ist, die haben ein stabiles, funktionierendes Rechtssystem. Also ein besseres Rechtssystem als zum Beispiel Paraguay. Aber was habe ich davon, wenn ich nur Tourist auf Durchreise bin? Ich habe doch ohnehin nicht vor, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Deswegen, Uruguay muss ich kein zweites Mal hin. Dritte Frage. Was hat dich dazu gebracht, immer nach Deutschen Ausschau zu halten und diese ganzen lustigen deutschen Kolonien zu suchen? Zitat Ende. Das ist tatsächlich eine Frage mit Tiefgang. Danke, dass du sie mir gestellt hast, Daniela. Also zunächst mal halte ich es für relativ normal, dass man sich dort wohlfühlt und man sich dort heimisch fühlen kann, wo es die eigene Sprache gibt, wo es die eigene Kultur gibt, ja, und wo die Menschen vielleicht auch so ein bisschen so aussehen, wie man selber aussieht. Wenn ich vom Studium in Marburg an der Lahn zurückgekommen bin in Ruhrpott und die Leute dort reden Ruhrpottdeutsch, dann fühle ich mich doch gleich wie zu Hause. Das gefällt mir. So ist es doch immer schon gewesen, wenn wir uns jetzt mal nur auf den amerikanischen Doppelkontinent beziehen. Die englischsprachigen Auswanderer, die sind in die englischsprachigen Kolonien gegangen, die Spanier zu den spanischsprachigen Kolonien, die Portugiesen ins heutige Brasilien. Und da wäre doch niemand groß auf die Idee gekommen zu sagen, ich bin jetzt mit meiner Familie aus Birmingham und wir gehen jetzt mal mitten nach Havanna oder nach Sao Paulo. Hat man nicht gemacht, ne? Natürlich geht man dahin, wo die eigenen Menschen sind. Also zumindest, wenn man jetzt kopfgesund ist und ein natürliches Verhältnis zu seiner Heimat hat. Gibt ja auch die Menschen, die ich als Transdeutsche bezeichne, die zwar deutsch sind, aber so komplex beladen, dass die das in sich bekämpfen und ablehnen. Ja, gibt solche Menschen. Und das lese ich dann unter meinen YouTube-Videos als Kommentar.
Auswandern und dann unter Deutschen wohnen, wie komisch.
Da sag ich, Typ, wenn ich weit und breit keinen Deutschen sehen möchte und meine eigene Sprache nicht mehr hören möchte, dann muss ich nicht in Flugzeug steigen, kann ich einfach nach Duisburg-Marxloh gehen. Hm? Wir Deutschen, wir sind ein großartiges Volk mit einer langen Geschichte. Und aktuell scheint es ja so, dass die Deutschen auf dem besten Weg sind, auszusterben. Und mir scheint ja sogar, dass das bewusst gesteuert wird, dass die Deutschen aussterben sollen. Bei uns im Ruhrgebiet, da haben die Türken immer alle zusammengehalten. Die Kurden haben zusammengehalten, die Marokkaner haben zusammengehalten, die Polen, die Russen haben zusammengehalten. In jeder US-amerikanischen Großstadt findest du ein Little Italy. Da findest du ein Chinatown. Die Menschen behalten ihre Kultur noch nach Generationen. Nun, türkische Freunde von mir im Ruhrgebiet hören die selbstverständlich türkische Musik und haben türkische Fußballtrikots. Die bleiben Türken und wohnen in Deutschland. Ist für mich auch soweit völlig in Ordnung. Was für mich nicht in Ordnung ist, ist diese Ambivalenz. Während andere ihre Kultur in Deutschland weiter pflegen und sich nicht integrieren, da sollen wir es auf einmal tun, also integrieren schon, aber assimilieren, das ist ja ein Unterschied. Wir sollen uns selber aufgeben. Ich sag nein. Deswegen sehe ich meine Zukunft dort, wo auch andere Deutsche sind. Und vor allem habe ich ja auch noch familiäre Pläne, was ich mir ebenfalls nur mit einer deutschstämmigen Frau vorstellen kann. Deswegen gehe ich immer wieder in deutsche Gebiete, wo deutsche Menschen sind, deutsches Liedgut, deutsche Kultur, ja, am besten noch deutsche Sprache und da fühle ich mich am wohlsten. Nichtsdestotrotz mache ich weiter meine Reisen und meine Urlaube, so wie wir es ja alle auch schon in Europa gemacht haben. Frage 4. Heinz fragt, wie blickst du nach 5 Jahren Auswanderung auf Deutschland und was hat dich bei deiner Reise nach Deutschland 2024 am meisten erfreut und am meisten entsetzt? Ich beantworte diese Fragen zusammen. Ja, ich bin genau vor einem Jahr wieder in Deutschland gewesen, habe da ein paar Behördengänge zu erledigen gehabt, noch eine Firma auflösen, das ging alles nicht aus der Distanz. Und das hat mich schon erschrocken. Ich habe darüber mit meinem Kollegen aus Panama gesprochen und er sagte, ja Roman, jetzt schau mal, so schlimm wie wir beide uns das 2020 ausgemalt haben, so schlimm ist es doch auch nicht geworden. Sag ich, hast du recht, Matthias, das stimmt. Aber ich sehe keine einzige Sache, die in diesen 4 Jahren von 2020 bis 2024 in Deutschland besser geworden wäre. Entweder ist die deutlich schlechter geworden oder im besten Falle ist es so geblieben, wie es vorher war. Und da hat er mir zugestimmt. Ja, während in Südamerika oder auch Zentralamerika, Nordamerika alles besser wird, alles aufgebaut wird, moderner, schöner, wo alles wächst, geht in Deutschland alles den Bach runter. Am meisten hat mich entsetzt, in meiner Geburtsstadt Oberhausen die Innenstadt zu sehen. Völlig verwaist. Und das zu normalen Uhrzeiten im angenehmen Sommer. Was war da früher los? Da hättest du damals nicht mit dem Fahrrad durchfahren können, weil so viele Menschen in der Innenstadt auf der Marktstraße waren und mittlerweile Leerstand, 1-Euro-Läden, Dönerbuden, aber am allermeisten Leerstand. Einfach nur deprimierend. Am meisten gefreut hat mich dort meine Freunde und Familie wiederzusehen, meine eigene Sprache zu hören, also die Ruhrpott-Mundart. Und das zumindest bei den Leuten, bei den Freunden von damals, so irgendwie auch alles stehen geblieben ist. War ein gut, ich hätte ihn jetzt gegönnt, wenn bei denen auch so wahnsinnig viel mehr geworden und entstanden wäre. Aber irgendwie ist das so alles wie damals, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ja, und das war dann schön, wieder so in alten Erinnerungen zu schwelgen, an alten Orten zu sein. Jetzt gibt es eine Frage, wie denn andere Menschen, wie Latinos über Deutschland denken. Das muss man zweiteilen. Es gibt die Menschen, die über das alte Deutschland sprechen, über die starke Industrienation, wo Milch und Honig fließt und Geld wächst an Bäumen. So denken viele über Deutschland. Da sind viele, die einen fragen, warum gehst du denn aus so einem Paradies raus? Und dann sagt man denen, wie es wirklich ist und zeigt denen Videos. Und so mittlerweile kommt es auch immer mehr an, was das neue Deutschland ist. Oder das ist gar kein Deutschland mehr. Für mich ist das Gender-Kalifat-Buntland. So kann man das Land ja nur noch nennen, was ehemals Deutschland war. Und da spricht sich mittlerweile auch schon rum, dass sich die Bundesregierung komplett lächerlich macht, und zwar die alte genau wie die neue, da ist ja kein Unterschied, mit ihrem Klimawahnsinn, Atomkraftwerke abschalten, kopflos dort Leute ins Land reinlassen, die dem Land nicht gut tun. Die Latinos verstehen nicht mehr, was bei uns los ist. Sie verstehen es nicht mehr. Ja, und ich selber ja auch nicht mehr. Damit haben die Latinos ja vollkommen recht. Wenn ich es einem Taxifahrer sage, wir haben bei uns 70% Steuern, wenn ich dir jetzt 10.000 Guarani für die Kurzstrecke gebe, 7000 Gurani stecke ich mir als Regierung ein und 3000 Gurani sind für dich. Kannst du doch da Benzin von bezahlen. Da guckt der mich an wie 70% Steuern. Ich sage, ja, mit Arbeitgeberanteilen, Mehrwertsteuern, Kaffeesteuer, was da alles dazukommt, da sind wir im Durchschnitt bei 70% Steuern in Deutschland. Und wenn ich denen sage, dass die Araber ins Land reinkommen, weil sie dort Sozialhilfe bekommen fürs Nichtstun, dann überlegen sie, ob sie kurz die Koffer packen, ob das dann auch für sie gelten würde. Ja, wahrscheinlich nicht. Dafür seid ihr unserer Kultur noch zu nah. Ne? Ihr seid nicht schädlich genug. Da fragen dann die Latinos, ja, warum tut ihr nichts dagegen? Warum schmeißt ihr die nicht raus? Und die Regierung gleich mit. Ja, dann ist man in Deutschland ein Nazi, wenn man so die Wahrheit sagt. Darf sie halt nicht mehr, ne? Warum wehrt ihr so eine Regierung nicht ab? Sag ich, ja, die Frage stelle ich mir auch. Warum wehrt sich keiner mehr in Deutschland? Warum gibt es bei all den Problemen, die es in Deutschland gibt, Demonstrationen für Regenbogen, für besseres Wetter und gegen die AfD? Warum wird nicht ein richtiges Problem angegangen? Und damit kommen wir dann wieder zu dem Punkt vorher, was mich am meisten enttäuscht. Warum lasst ihr nicht Auswanderer euch das gefallen? Entweder geht raus oder ändert was an den Zuständen. Und da fehlt mir jedes Verständnis, warum man sich einfach jeden Tag weiter quälen lässt. Die nächste Frage. Was würde ich tun, wenn ich einen Unfall habe, wenn eine größere Krankheit kommt? Und was sind meine Tipps für Rentner? Also bei Unfall oder Krankheit würde ich genau dasselbe tun wie in Deutschland. Mir scheint, dass einige Menschen glauben, dass wir hier so eine schlechte Gesundheitsversorgung hätten in Südamerika. Kann ich nicht bestätigen. Hier in Südamerika, da gilt der Hippokratische Eid noch etwas. Die versuchen ja wirklich, dir zu helfen und gucken nicht nur, dass sie möglichst viel Geld aus dir herauspressen, weil die Krankenhäuser Aktiengesellschaften gehören und die Rendite haben wollen. Nee, hier will man dir wirklich helfen. Ich würde genau wie überall auf der Welt zusehen, dass ich in das bestmögliche Krankenhaus komme. Wenn noch ein bisschen Zeit da ist und das jetzt nicht ein Unfall ist, wo sofort gehandelt werden muss, würde ich schauen, dass das irgendwo in einer Region ist, wo ich Leute kenne, die mich da auch mal besuchen können. Ja, und dann würde ich dann dort die Operation vornehmen. Aber auf gar keinen Fall würde ich zum Beispiel nach Deutschland reisen für eine OP. Nee, das machen die hier alles besser. Besser in privaten Hospitälen. Die staatlichen, die sind nicht so toll. Deswegen bin ich krankenversichert und meine Krankenversicherung, die gilt weltweit. Kann ich so jedem nur empfehlen. Ist auch nicht teuer. Ich zahle da irgendwie 130 Euro im Monat oder sogar weniger. Da habe ich ja ein Vielfaches bezahlt, als ich noch in Deutschland privat versichert war. Und was ich Rentnern raten würde, ja, erstens, komm da so schnell raus wie möglich. Zweitens, mach alles zu Geld, was du zu Geld machen kannst. Die Rente kommt bald sowieso nicht mehr. Versuch sie dir auf einen Schlag auszahlen zu lassen, wenn das möglich ist. Die Inflation, die wird kommen. Und die Rente ist halt ein Schneeballsystem, wo du mit drin hängst. Nimm raus, was du noch rausbekommst und den letzten beißen die Hunde. Und dann seh zu, ob du doch irgendwie die Möglichkeit hast, etwas dazu zu verdienen oder was zu verkaufen, dass du möglichst viel Kapital hast, was du hier anlegen kannst, zum Beispiel in Paraguay mit 15% Rendite. Und davon kannst du leben. Das ist deine Rente. Nicht das, was dir Deutschland schuldet, aber dir nicht geben wird. Patricia fragt, was sind meine größten Glücksmomente gewesen? Sehr schöne Frage. Natürlich gab es besondere Momente, sowie den Erhalt der dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in Panama. Da habe ich wirklich geweint, wo ich das Teil in den Händen hatte. Da wusste ich, jetzt bin ich frei, ich muss nie wieder zurück nach Deutschland, wenn ich es nicht will. Oder auch bestimmte Frauenerlebnisse. Das waren natürlich großartige Glücksmomente. Ja, wenn wir mal so vom Standardleben ausgehen, von der Routine ausgehen, da gibt es mittlerweile drei Orte, wo ich mich heimisch fühle. Das ist natürlich Asunción in Paraguay. Das ist Blumenau, hier wo ich jetzt gerade bin. Blumenau, Pomerode in Brasilien. Und es ist Santa Marta in Kolumbien. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Mir ist gutes Essen wichtig. Das bedeutet eine Vielfalt, auch und gerade an europäischen Gerichten. Und eben nicht nur das latinomäßige Reis mit Bohnen, Bohnen mit Reis und Hühnchen, Reis mit Hühnchen, Hähnchen mit Bohnen. Das ist ja immer dasselbe hier. Also internationale Küche ist mir wichtig. Zweitens, ein vernünftiges mittleres Klima, nicht zu warm und nicht zu heiß. Drittens, natürlich korrekte Leute um mich herum, mit denen ich in meiner Sprache sprechen kann und unsere Musik hören kann. Ja, und wenn dann noch eine schöne Natur hinzukommt, dann bin ich richtig glücklich. Aktuell gibt es das nicht an einem Ort. Hier in Blumenau habe ich die Restaurants und die schöne Natur. Korrekte Leute, muss ich gucken. Ich hoffe, dass ich die hier in den nächsten 2 Monaten kennenlernen werde. Asunción sind korrekte Leute, gute Restaurants, aber schöne Natur kann man über Asunción nicht sagen. Es ist halt eine Hauptstadt. und Santa Marta, ja, schöne Natur, wundervolle Sonnenuntergänge, großartige Restaurants, aber keine Deutschen dort. Oder jedenfalls kaum. Oder komische Deutsche. Bisher gibt es das nirgendwo alles gleichzeitig. Temperatur ist natürlich ohnehin immer eine Sache der Jahreszeit. Das muss man halt so machen, dass man sich danach richtet. Ja, und damit es auch mal alles gleichzeitig an einem Ort gibt, habe ich ja nun das Rettungsgartenprojekt und dort auch mit einem Wohnpark in Planung. Dass es dort korrekte Leute, gutes Essen und wundervolle Natur alles gleichzeitig geben kann. Bin selber gespannt, wie das Projekt weitergeht. Wir haben auf jeden Fall gut angefangen und sind auf einem guten Weg. Und die spannendste Frage von allen habe ich an den Schluss gestellt. Was würde ich anders machen, wenn ich jetzt noch einmal neu starten würde? Also jetzt erst auswandern würde. Super Frage, da musste ich einige Zeit drüber nachdenken. Rückwirkend betrachtet habe ich in den letzten 5 Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht. Natürlich war nicht alles richtig. Sich eine Tasche aus dem Airbnb klauen zu lassen oder ein Handy klauen zu lassen, dann kann man nicht sagen, dass das eine Freude war oder dass das richtig war. Aber solche Dinge passieren dann in 5 Jahren halt mal. Ein ganz klarer Fall, das Positive überwiegt. Und der Unterschied von mir zu anderen Auswanderern lag im Kern darin, dass ich vom ersten Tag an online arbeiten konnte, online Geld verdienen konnte. Es gibt ja Leute, die glauben, sie bräuchten so wahnsinnig viel Geld auf dem Konto und müssten so wahnsinnig viel gespart haben, um auswandern zu können. Das stimmt nicht. Ich sage immer wieder, unterm Strich bin ich mit 15.000 Euro Schulden ausgewandert. Ja, ich hatte Vermögenswerte, ich hatte 15.000 Euro auf dem Konto, aber eben auch Verbindlichkeiten. Und da haben die Schulden tatsächlich überwogen. Es ist nicht wichtig, viel Geld zu haben, es ist wichtig, Geld verdienen zu können. Und das halte ich nach wie vor für den ersten Schritt. Wenn du noch nicht finanziell frei bist und irgendwie eine 250.000 oder 500.000 Euro auf dem Konto hast, brauchst du Online-Einnahmen. Nein, nicht vor Ort arbeiten, Online-Einnahmen. Als zweites Reisen und Länder vergleichen. Nur weil ich mich in Asunción und Blumenau und Santa Marta wohlfühle, heißt das nicht, dass du dich dort auch wohlfühlen musst. Da ist jeder Mensch unterschiedlich. Sich erstmal die Zeit nehmen und zu reisen und verschiedene Länder anzuschauen und zu vergleichen, auch innerhalb eines Landes verschiedene Regionen anzuschauen. Die meisten Menschen machen den Fehler, dass die viel zu früh ein Haus kaufen. Und damit werden sie immobil. Sie kommen da nicht mehr weg. Halte ich für einen Fehler. Reisen, schauen, vergleichen. Und erst wenn man wirklich überzeugt ist, dann kann man auch bleiben und ein Haus bauen. Ist doch genau wie mit heiraten. Nicht jede Frau, die du kennenlernst und mit der du mal einen schönen Flirt hast, musst du gleich heiraten, oder? Lerne verschiedene Frauen kennen und heirate die richtige. Genauso ist es mit dem Hausbau. Erst Geld verdienen, dann reisen. Dann beim Reisen kommt das Sprachelernen von selbst. Das ist sehr schwierig aus der Distanz. Das ist viel einfacher und effizienter, wenn du es im Land selber übst. Wenn du da bist, dann ist die Motivation auch höher. Dann irgendwann für ein Land entscheiden, dort den Migrationsprozess machen und Hausbau kommt ganz an Ende. Das ist so der goldene 5-Schritte-Plan fürs Auswandern. Mittlerweile ist es weltpolitisch noch angespannter als vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren hatten wir das Corona-Thema, das habe ich nie sonderlich ernst genommen. Ja, mittlerweile drohen sie mit der Enteignung. Sie wollen den digitalen Euro einführen. Die Wegzugsbesteuerung, das hieß früher Reichsfluchtsteuer, die wird immer höher. Die Kriegsgefahr will nicht enden. Und die nächste Corona-Variante haben sie sich auch schon wieder aus dem Allerwertesten gezogen. Wer weiß, wann der nächste Lockdown kommt. Es sind also Zeiten, da kann ich verstehen, wenn man deutlich nervöser ist und deutlich schneller rauskommen möchte aus Deutschland und irgendwo ankommen möchte. Und wenn man sich nicht mehr die 5 Jahre Zeit geben möchte, wie ich sie damals hatte. Verstehe ich sehr gut. Und eben deswegen sollte man seinen Plan B in der Hintertasche haben. Was sich für mich richtig anfühlt: Ich habe in Paraguay die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis und ich habe in Paraguay mein Selbstversorgergrundstück im Rettungsgarten. Wenn was auch immer passiert, und das kann so schnell gehen auf der Welt, dann weiß ich, wo ich hingehen kann und wo ich absolute Sicherheit habe. Wenn es darauf ankäme, dann müsste ich mein Grundstück 10 Jahre lang nicht verlassen. Ich habe Wasser, ich habe Nahrung, Obst, Gemüse, nette Leute, eine starke Gemeinschaft, alles da. Und genau so lässt sich so manche Krise überstehen. In aller Deutlichkeit, ich sage nicht, der Rettungsgarten ist die nonplusultraperfekte Lösung für alle, die aus Deutschland raus wollen und gleich irgendwo fest leben wollen. Ich habe mich dann zweimal, dreimal schon in dieser Podcast-Folge zu geäußert. Bitte vergleichen und schauen, wo es dir wirklich am besten gefällt. Dir wird so manches auf diesem großen, weiten Kontinent besser gefallen als der Rettungsgarten. Aber wenn du einfach etwas Ruhe haben möchtest und dir in Ruhe die Länder anschauen möchtest, wenn es auch dir einfach ein besseres Gefühl gibt, wenn du so einen Fallschirm hast oder einen Airbag, einfach Sicherheit, dass wenn es auf einmal viel schneller zusammenbricht, als wir uns alle gewünscht haben, wenn du dann einen Ort hast, wo du hingehen kannst. Wenn das für dich das Richtige ist, dann schau mal vorbei, www.rettungsgarten.de. Und damit habe ich die Fragen beantwortet, die mir gestellt wurden. Ja, vielen Dank dafür. Mir hat das Spaß gemacht, Fragen zu beantworten. Gerne wiederhole ich das. Ich glaube, TikTok ist der beste Weg, um mir Fragen zu stellen. Kennst du schon den TikTok-Kanal? Ist ebenfalls verlinkt auf www.rausabend.de. Da kommst du zum TikTok-Kanal und kannst dort Fragen stellen, die wir dann auch mal in TikTok-Videos beantworten können. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pura wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de